Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Vom Bundesministerium in die Beauty-Branche. Dilan Küçük hat gegründet, weil sie ein Problem lösen wollte. Als Frau mit Migrationsgeschichte weiß sie, wie es ist, unter ihrem Niveau zu arbeiten und trotzdem Großes zu schaffen. In dieser Folge sprechen wir über Selbstermächtigung, den Familienhustle mit drei Kindern und die Frage, warum ist Selfcare eigentlich weniger wichtig als Software? Viel Spaß dabei. Ja, es ist wieder soweit, zwei Wochen sind um und eine neue Folge von Equality 365 kommt raus. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin hier am Start. Ich freue mich mega doll, Dilan, dass du da bist. Wir werden nämlich über ein spannendes Thema sprechen. Wir werden über E-Commerce sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie du dein Unternehmen selbstständig und eigenständig gebootstrapped hast. In welchem Kontext das mit deinem Migrationshintergrund steht und wieso Diversity hier eben auch eine Rolle spielt. Aber bevor wir da näher reinspringen, würde ich dich einmal bitten, dass du dich einmal vorstellst. Du kannst es klassisch machen, du kannst es aber auch ganz persönlich machen. Also was macht dich aus? Wer bist du?
Ja, hi, erstmal, es freut mich hier zu sein und mit dir über meine Geschichte zu sprechen. Ich bin Dilan Küçük, Dreifachmama, Unternehmerin, Gründerin von Nailed, der ersten wiederverwendbaren Press-on-Nail-Brand in Europa. Über acht Jahren habe ich Nailed gebootstrapped gegründet und das Ganze halt ohne externe Finanzierung, ohne Connections, ohne Budget, halt mit Bauchgefühl und Willen eine Lösung für mein Problem zu schaffen. Wer bin ich? Kurz und knapp, ganz klassisch, ich komme aus keinem typischen Unternehmerhaushalt. Meine Mutter konnte nie zur Schule gehen, hat sich aber selbst alles beigebracht, spricht fließend Deutsch, hat mir beigebracht, in Dingen Potenzial zu sehen, wo andere einfach nur Probleme sehen. Ja, mein Vater ist Akademiker, hat in der Türkei studiert und musste in Deutschland eigentlich Busfahrer werden. Das ist eigentlich Die Realität von vielen Migrantenfamilien. Du arbeitest immer unter deinem Niveau. Du wirst nicht gesehen. So. Und was mir meine Eltern gezeigt haben, ist, was Durchhalten heißt. Ja, ich hatte keine Vorbilder im klassischen Sinne, aber ich hatte halt unbedingt diesen Drang, etwas zu verändern.
Wahnsinn. Ey, das ist so, also du haust mir gerade die Latschen aus, wollte ich sagen. Ich schreibe immer so ein bisschen mit, das hast du vielleicht gesehen. Und ich habe irgendwie direkt so drei Zitate von dir aufgeschrieben, die so on point sind, die so sehr, auch aus meiner Erfahrung mit ganz vielen Gesprächen, mit weit über 100 Gesprächen mittlerweile von Expertinnen und eben auch Betroffenen oder inspirierenden Menschen. Und all das, was du gerade gesagt hast, fasst eigentlich diese Gespräche wunderbar zusammen. Dilan, lass uns mal direkt so ein bisschen in die Tiefe gehen. Was würdest du denn sagen, wann gab es in deinem Leben einen Moment, in dem du das Gefühl hattest, nicht dazuzugehören?
Also eigentlich hat jemand wie ich dieses Gefühl ja seine ganze Kindheit durchgängig so. Und dann merkst du ja immer schon bei allen Festen und keine Ahnung was, also du gehörst eigentlich immer nie dazu. Sei es dann, wenn du im öffentlichen Dienst gearbeitet hast und es dann wieder eine Buffetrunde gab, die halt nur aus Schweinefleisch bestand und dann halt noch einen Gurkensalat daneben. Und du warst dann immer die, wo sie gesagt haben, sie essen ja kein Schwein, aber der Gurkensalat ist halt noch für sie. Das waren so die kleinen Dinge, ne? Das ist so das ganze Gängige, wo du dann immer verstanden hast und auch deinen Namen nie ausgesprochen. Du hast immer gecheckt, der will deinen Namen gar nicht richtig aussprechen, weil er will ja gar nicht, er denkt sich ja, der braucht sich den ja gar nicht zu merken, weil du bist ja irgendwann weg. Das war so immer so in deren Unterbewusstsein. Das ist das, was du dann verstanden hast. Aber mit den Jahren habe ich aber auch so viel Support gekriegt aus Menschen aus diesen Reihen. Ja, unter diesen ganzen 25.000 Ekelhaften waren dann immer so 5, die haben so den Unterschied gemacht. Mhm. Aber ich habe eigentlich mit den Jahren, das ist auch ganz interessant, das passt jetzt sehr, sehr gut, ich habe gedacht, dass wir das jetzt schon gekippt haben, dass wir da schon drüber hinaus sind. Und etwas, was ich vor kurzem noch erlebt habe, hat mich nochmal zurück auf meinen Platz gesetzt. Ja, und ich habe jetzt nochmal einen ganz anderen Drang. Deswegen will ich das hier auch bewusst nochmal erzählen. Ich hatte auch eine Podcast-Einladung, wo es darum ging, dass ich als Frau sprechen soll über meine Geschichte und so sehr viel über Business. Mhm. Und dieser Podcast hat auch viele andere Frauen eingeladen zum Beispiel. Ne? Und dieser Podcast wurde mir kurz vorher abgesagt. Der war 3 Monate lang gescheduled und der wurde mir kurz vorher abgesagt. Okay. Und weil sie sagen, die müssen sich jetzt erstmal neu orientieren dahingehend. Und dann haben wir aber gemeinsam geschaut, wem sie nicht abgesagt haben und wem sie dagelassen haben. Und das waren keine Frauen aus meinen Reihen, sondern ich war die Einzige aus meinen Reihen, die da hätte sprechen sollen. Und als sie dann geguckt haben in der Liste, wen sollten wir denn jetzt hier gerade irgendwie nicht einladen oder wenn wir uns jetzt umstrukturieren. Die Geschichten sind identisch, es geht um Frauen und Business und da hat man als erstes natürlich die Quotentürken rausgenommen. Ja. So, ich sag's so knallhart, wie es ist. Und das war wirklich noch nicht mal lange her, ein halbes Jahr. Und ähnliche Fälle habe ich jetzt schon öfter in dieser Businesswelt gesehen. Und immer wieder hat mich dann nochmal so einen Schritt zurückgepackt und mir so gedacht, ah, okay, alles klar. Wenn wir also über Frauen und Business reden, dann muss es eine Frau sein, die nicht so aussieht wie du.
Ja. Ja, ja, du kannst es gerne noch viel deutlicher sagen, finde ich. Dann ist es eine weiße Frau meistens einfach, ne? Also eine weiße,
Cis-Frau. Das war wirklich, ist noch relativ frisch gewesen. Es hat auch wehgetan. Ich bin sehr, also ich habe wirklich, mich kickst du nicht mehr so schnell um. Ich bin Mutter von 3 Kindern. Probleme. Also ich bin in Elternabenden 3-mal die Woche gefühlt. Also wir haben andere Stories. Ja. Aber das war schon so etwas, ich war enttäuscht. Ich war extrem enttäuscht, weil ich gedacht habe, okay, ihr hattet jetzt die Chance, das zu nutzen, Jungs, und ihr habt es jetzt so gemacht. Ihr habt euch dafür entschieden. So.
Ja. Ja, ich wollte dich gerade fragen, was macht das mit dir? Also bewegt das in dir eher so den inneren Kampfesgeist und die Löwin irgendwie in dir, dass du noch härter, noch stärker gegen das System irgendwie weitermachst und allen beweist, dass du es drauf hast, was du ja eh schon bewiesen hast, davon mal ganz abgesehen. Aber was macht das mit dir? Oder ist es eher so, dass du wirklich auch tief im menschlichen Kern innerlich immer wieder gerüttelt wirst und dich fragst so, Leute, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben?
Ich will was verändern. Das zeigt mir, dass ich was verändern muss. Das zeigt mir, dass meine beiden Töchter ganz bestimmt nicht das Gleiche durchmachen werden. Ja. Und das zeigt mir, dass ich, Dilan, in meinem kleinen Radius alles dafür tun werde, damit das nicht so ist. Ach. Und dann werde ich in 5000 mehr Podcasts sprechen und denen zeigen, dass eine Frau wie ich ganz, ganz viel Know-how und Mehrwert auf der Bühne auch mitbringen kann und etwas verändern werde. Ja. Die werden es bereuen und die werden den Fehler wahrscheinlich nicht nochmal machen.
Ja.
Oh. Es wird immer diese schwarzen Schafe geben, ja? Aber das Einzige, was ich machen kann, ist dafür zu sorgen, zu normalisieren, dass Frauen wie ich Business machen können, dass Frauen wie ich auf die Bühne gehören können. Was anderes kann ich nicht machen. In meinem Radius ist das meine Superpower.
Ja, Wahnsinn. Ich habe Gänsehaut. Ich habe wirklich Gänsehaut. Weil ich auch finde, du hast das gerade so schön zusammengebracht, ne? Weil auch das höre ich immer wieder. Du hast Kinder. Du hast 3 Kinder, offensichtlich 2 Töchter. Und das befähigt so krass, ne? Und auch da wird ja immer wieder irgendwie gesagt, ja, Mütter, die können nichts, die haben doch gar keine Zeit, die sind nicht resilient genug, die sind immer nur unter Stress. Im Gegenteil, das bewegt Berge und das bewegt bei dir diese unglaubliche Kraft zu sagen, ich werde was verändern und ich verändere gerade schon für meine Töchter, weil die nicht so leben sollen. Lass uns mal beim Positiven bleiben, weil ich habe mal so ein bisschen geschaut, also wenn ich das richtig gelesen habe, du fährst mittlerweile irgendwie 7-stellige Umsätze ein, was ja abnormal ist, und du hast dein Business, wie gesagt, ohne externe Investoren aufgebaut, du hast das gebootstrapped. War das deiner Meinung nach ein Akt der Selbstbestimmung oder eher eine Reaktion auf ein System, das dich eben nicht wirklich eingeladen hat?
Also ehrlich gesagt hatte ich keine andere Option. Zu meiner Zeit, als ich gegründet habe, war das eher, es war keine romantische Entscheidung so, es war wirklich eine Verpflichtung. Ich habe halt nicht gegründet, weil ich unbedingt gründen wollte, weil da siehst du dich ja nicht. Du siehst dich ja nicht so, dass jemand wie du gründen könnte, das passt ja irgendwo dann in deinen Augen nicht. Das ist so, wie ich mich gesehen habe. Aber ich hatte ein Problem gesehen, für das es keine Lösung gab. Ich hatte auch nie Zugang zu klassischen Investorinnen oder Investoren. Ich kannte keine Menschen mit Kapital. Ich hatte auch wirklich niemanden, der mir irgendwie hätte die Türen geöffnet. So, ich habe es mir dann einfach selbst geöffnet, so mit Mut, Strategie, viel Arbeit. So rückblickend war Bootstrapping wirklich ein Akt der Selbstermächtigung für mich. Ja, ich habe eben auch, es war auch wirklich so eine Reaktion jetzt, wenn ich so überlege auf ein System, das mich nie eingeladen hat. Nie.
Ja, aber schön, dass du dir den Raum selber geöffnet hast, ne? Also, weil auch dazu gehört ja extrem viel Mut. Was würdest du denn an der Stelle eigentlich sagen? Wie bist du mutig geworden? Also, du hast gesagt, das war irgendwie deine Verpflichtung. Was ich total spannend finde, ist, dass du sagst, du hast ein Problem gesehen, wofür es keine Lösung gab. Das ist ja so in der klassischen Wirtschaft oder auch im Startup, in der Startup-Szene so voll das, worauf alle immer abzielen. Jeder versucht irgendwie zu überlegen, welches Problem gibt es in der Gesellschaft, wofür ich jetzt eine Lösung liefern kann. Ne? Das hast du wahrscheinlich gar nicht so bewusst gemacht, weil wir, also die meisten, die wirklich erfolgreich sind, machen das, glaube ich, nicht bewusst. Nichtsdestotrotz gehört ja zu so einem Schritt auch immer Mut. Woher kommt der bei dir?
Weißt du auch, sagen? Der Unterschied bei den Menschen ist, sie wollen einfach gründen. Sie wollen einfach gründen, irgendwas gründen und suchen ein Problem, eine Lösung für ein Problem von anderen. du kannst sehr schwer ein Produkt bewerben, das du selber nicht benutzt. Es ist schwierig und es wird auch immer irgendwann irgendwo scheitern oder irgendwo wird's kriseln. Fang doch erstmal bei dir selber an und such doch erstmal eine Lösung für ein Problem aus deinem eigenen Alltag, weil dieses Produkt kann doch nur krass werden. Das kann doch nur richtig gut werden. Zu dem Zeitpunkt, ja, habe ich einfach dieses Problem gehabt und habe eine Lösung gefunden. Es war Mut. Es war einfach Mut. Es war einfach so, was hast du denn zu verlieren? Mach's doch einfach. Was verlierst du denn jetzt?
Ja, aber glaubst du, dass dieser Mut auch aus deiner Migrationsgeschichte entsteht? Extrem. Also oder beziehungsweise einfach da
extrem,
ist?
Extrem, extrem. Also wir haben so eine ganz andere Durchhaltevermögen. Wir haben, ich habe das schon mal auch erwähnt, ich habe es auch in einem anderen Interview mal gesagt, guck mal, bei uns war das so, wir hatten keinen Zugang zu Informationen. Das war nicht so einfach mal geläufig. Ja, du hast nicht um dich herum so Menschen gehabt, die dir dann was beigebracht haben. Meine Eltern kommen, ich sag's dir, die kommen aus Ostanatolien. Mein Vater war Hirte, der hat, also meine Mutter hat in einem Dorf gelebt, wo es keine Schule gab. Das heißt nicht, dass sie keine intelligente Frau ist, sondern der Zugang zu Informationen. Wir sind es gewohnt, dass wir keinen Zugang zu Informationen haben, sondern uns das alles selber beibringen müssen. So. Und das ist der Kernpunkt auch von ganz, ganz vielen von uns, die zum Beispiel sehen, ah, okay, die machen das so, die haben es wahrscheinlich von irgendjemandem gelernt. Wie bringen wir uns das jetzt selber bei? Ich hatte das mal ganz klassisch erzählt, dass wir immer so türkische Hochzeiten hatten. Das war ja unser Zusammenhalten. Die türkischen Hochzeiten waren bei uns so. So kamen wir alle zusammen. Das war die Kultur, die wir noch leben konnten. Und dann immer Wochenende musstest du dich halt irgendwie schick machen. Und wer von uns hat Geld für Friseur gehabt? Gar keiner. Wer konnte sich Nägel machen? Gar keiner. Wer konnte Augenbrauen machen lassen? So, das hast du heute an jeder Ecke. Gar keiner. Es war immer eine, die sich das beigebracht hat und das dann bei allen anwenden konnte. Du hattest alles in deinem Umfeld. Also bis heute ist das immer noch so, jeder kann irgendwie irgendetwas.
Ja, ist schön. Das ist schön. Aber das ist auch so eine krasse Verbundenheit, ne? Was ich im Übrigen auch, ich habe ganz viele Freunde mit Migrationshintergrund aus unterschiedlichen Nationen, ne? Also auch Türken, Portugal, Spanien, Brasilien, Argentinien, Kolumbien und so weiter. Und ich merke witzigerweise, ihr habt alle eins gemein und das ist diese unglaubliche warme Art und dieses familiäre, dieses jeder ist willkommen, jeder darf mitmachen, ne? So dieses Einladende, was Deutsche tatsächlich sehr, sehr wenig haben, weil wir das irgendwie nicht beigebracht bekommen. Und auch da muss ich, also ich will mich jetzt nicht so da rausreden, aber bei mir ist es nicht so, weil ich aber auch immer einen sehr diversen Freundeskreis hatte und glaube ich, das so beigebracht bekommen habe.
Es ist so lustig, weil es gibt da so viele Stories. Das hat man ein richtig lustiger Startup, türkischer Start, Comedian mal auf der Bühne erzählt. Der ist nach Deutschland gekommen und hat vorab die Deutschen, die in Deutschland lebenden Türken gefragt, verbindest du so mit Deutschland am meisten? Und haben so ganz viele Leute das, und da hat es vor 2000 Leuten vorgelesen und das ganze Publikum hat gelacht. Es ist nämlich sehr war, wenn wir, wenn ich bei meinen deutschen Freundinnen zum Essen eingeladen war, musste ich in einem Raum warten.
Ja.
Ich musste in einem Raum warten, während die essen. Oder du, Dia, wir essen jetzt zu Abendbrot. Gehst du jetzt und du kannst ja später wieder kommen. Ja. Und du hast aber die ganze Zeit dieses gekochte Ei oder ne, diese Frankfurt-Eier gerochen und dann so, diese Soße, ich will das essen. Und es war dann immer so, ja, gehst du jetzt? Oder du musstest im Zimmer warten, während die gegessen haben. Ich habe mich das gar nicht getraut, meinen Eltern zu erzählen. Ich glaube, ich würde dann nie wieder hingehen dürfen, wenn ich denen das erzähle. Und jetzt, wenn die Leute zu uns kamen, es war ein Buffet. Meine Mutter hat Lamajun gemacht für 30 Personen. Und meine Freunde waren immer so überfordert. Und die haben gedacht, da kommen noch Leute. Und so, nee, das ist für dich. Also das ist jetzt für uns. Und dann habe ich auch verstanden, warum die immer zu uns wollten. War so richtig krass. Das war so ein richtiger Movement immer.
Ja, es ist voll schön. Also es ist nicht schön, dass es von der deutschen Seite so nicht gelebt wird, aber ich kann das zu 100% unterstreichen. Ich habe es genauso ausschließlich erlebt. Und finde es krass und finde es auch spannend, dass sich dieses Narrativ so wacker hält. Also weil das ist einfach so wahr ist, ne? Dass wir dann nicht aus unserer Haut kommen und irgendwie nicht diesen Raum öffnen. Ich meine, wie absurd. Wie kann man denn einem Kind sagen, nee, du musst jetzt in den Raum gehen oder geh bitte nach Hause?
Aber du kennst doch nicht anders. Guck mal, die kannten es ja auch nicht anders. Wann ist es jetzt normal geworden, nachdem wir alle voneinander gelernt haben? Ich habe so vieles Schönes von der deutschen Kultur gelernt. Ich habe wirklich so viel Schönes von der deutschen Kultur gelernt. Aber ich weiß auch, dass meine deutschen Freunde ganz viel von meiner türkischen Kultur gelernt haben. Und das ist es Sichtbarkeit schafft Veränderungen. Und ohne diese Sichtbarkeit sind sie einfach nicht da.
Absolut richtig. Das hast du schön auf den Punkt gebracht. Dylan, wann gab es denn bei dir in deinem Leben einen Moment, um mal bei diesen positiven Gedanken zu bleiben, wo du dich wirklich eingeladen gefühlt hast, wo du dich zum Tanzen aufgefordert gefühlt hast, wo du richtig dabei sein und mitmachen durftest?
Also immer, wenn es um Know-how ging. Also wirklich, wenn so Räume entstanden sind, in denen ich nicht nur so Gründerin mit Migrationshintergrund war, wo ich sag's kurz und knapp, nicht die Quotentürkin sein sollte, sondern wirklich Dylan sein durfte. Mm. Also wenn ich wirklich merke, dass es Interesse nicht aus so einer Exotik herauskam, ja, sondern so wirklich Respekt für meine Arbeit entsteht, da habe ich mich so wirklich eingeladen gefühlt. Das war jetzt zuletzt auch zum Beispiel beim Female Found, bei Bizinet da auf der Bühne, da habe ich so richtig gemerkt, krass, die wollten mich da haben als Expertin auf der Bühne gemeinsam mit Monique, dass ich da als Expertin spreche. Und das fand ich richtig schön. Es gab auch oft nämlich so Panel-Talks und so, wo sie dann eingeladen haben, würden sich gerne als Speakerin haben. Und zuletzt habe ich sogar einen abgesagt, wo sich bestimmt der eine oder andere drum gestritten hätte um diesen Platz, wo ich dachte, nein, sorry, ich werde jetzt nicht auf der Bühne die nächste, weißt du, das mache ich nicht. Ihr müsst mich einladen, ja, damit ich wirklich mit meinem Know-how komme.
Ja, schön. Schön. Und ich finde auch das, ne, also weil wir sind ja nun mal bei dem Thema Zugehörigkeit, wir sind bei dem Thema Chancen für alle. Und auch das, finde ich, ist total wichtig, was du damit gerade aussagst, Haltung zeigen. Und Haltung zeigen heißt eben auch, Aufträge absagen, wenn man merkt, dass es nicht für den richtigen Zweck ist, wenn das nicht den Werten entspricht, die du lebst.
Nicht um jeden Preis. Du darfst nicht um jeden Preis skalieren. Du darfst nicht um jeden Preis sichtbar sein. Du musst schon ganz genau hinschauen. Also und das ist, glaube ich, etwas, was die Leute an mir auch schätzen, dass ich so richtig stark an meinen Werten, weil ich glaube an Karma und ich glaube, das zeigt sich immer am Ende aus, die Werte.
Ja, glaube ich auch, definitiv. Jetzt ist es ja so, wir leben leider Gottes immer noch in einer Zeit, die auch oft sehr oberflächlich sein kann. Und gerade was so Beauty-Produkte angeht, alles, was so in diese weibliche Richtung geht, ne, haben wir direkt irgendwie Pink im Kopf und wir denken direkt an Frauen und an Mimimi, so ist es ja. Was sagt denn das über unsere Gesellschaft aus, dass eine Frau erst durch Nägel sichtbar wird, wenn sie daraus ein Business macht? Was ist da deine Haltung
zu? Eigentlich sagt sehr viel über das Frauenbild, ne? Eigentlich das Frauenbild von Frau und Arbeit auch. Also uns wird so ein bisschen eingeredet so, dass Eitelkeit immer etwas Schlechtes ist. Das ist ja immer die eine Sache. Und die andere, dass dieses Schönsein-Wollen automatisch immer mit Oberflächlichkeit gleichgesetzt ist. So, sobald aus Beauty ein Business wird und Geld im Spiel ist, dann ist es so, da ändert sich sofort dann der Ton. Dann ist Schönheit interessant, dann ist das Ganze strategisch, dann ist das Ganze marktfähig so. Aber das ist genau das, was ich meine. Das sagt eine Menge über das Bild von Frau und von Arbeit aus. Guck mal, ich war davor, habe ich für die Bundesregierung gearbeitet. Ich war immer die Frau, die mit High Heels, roten Nägel, voll Glam, wirklich so im Ministerium ankam. Und du musst dir vorstellen, ich war damals die Einzige mit diesem Nachnamen aus meinen Reihen. Die Einzige, die dort gearbeitet hat. So, deswegen konnte keiner meinen Nachnamen, die waren sofort überfordert, den Namen auszusprechen. So, aber gleichzeitig, also ich war die da, die so, ne, die haben gedacht, okay, schicki schicki, die hat nichts drauf, war ich trotzdem die, die abends im Bett schon Webshops selber gebaut hat. Ich wurde extrem für alles belächelt, bis ich so immer mit Ergebnissen ankam und Ergebnisse geliefert habe. Ich berate zum Beispiel heute richtig viele Unternehmerinnen, die wirklich Millionen Umsätze machen und ich berate sie im Performance-Marketing. Bei denen du weißt, da sind ganz große VCs drin und die haben mit 25.000 Agencies zusammengearbeitet. Also auf Frauen, die wirklich auf der Bühne stehen, während ich noch nicht mal eingeladen wurde auf diese Bühne. So. Und das ändert sich aber jetzt gerade. Das ist auch wirklich so mein Antrieb. So. Schönheit wird so oft herabgespielt, solange sie einfach nicht wirtschaftlich genutzt wird. Sobald Frauen aber beginnen, daraus ein Business zu machen, ne, ändert sich der Ton. So. Also für mich ist dieser Satz etwas, den ich so immer wieder den Leuten eintrigger. Warum ist Selfcare weniger wichtig oder weniger wert als Software? Warum? Es hat nichts mit Beauty zu tun. Es hat damit zu tun, dass die Frau in dem Moment sich einfach mit sich beschäftigt. Ich sage nicht, du musst schöne Nägel haben. Meine Mutter trägt auch keine Nägel. Aber in dem Moment, wo sie sich mit dem Nagelöl die Nagelhaut zurückschiebt und so ein bisschen sich die Hände anguckt, macht sie etwas mit sich selbst. Das ist Selfcare. Und warum ist Selfcare immer weniger wert als Software? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, wenn eine Frau anfängt, Produkte für Frauen zu schaffen, die sich danach einfach nur wohlfühlen, selbstbewusst, einfach Freude bringen. Das ist immer unnötig, das ist immer oberflächlich. flächlich, ja. So, und ja. Aber wenn dann jemand ein neues Erfrischungsgetränk droppt oder eine Fintech-App launcht, ist das sofort ein Business mit Potenzial. Ja.
Ja.
Und
ja.
Es wird halt immer noch so bei der Frau als Luxus gesehen, ja. Es ist, für die ist das kein, ist Self-Care kein Teil von Selbstbestimmung, für die ist Self-Care kein Ausdruck von Freiheit, es ist einfach Egoismus. Das ist genau das, was Absolut. Wir irgendwo brechen müssen. Wir müssen uns halt nicht immer männlich ja. geben, damit auch die Menschen irgendwann kompetent wirken. Dieses immer im Anzug auftauchen überall hin, ja. Dieses.
Ja, Quatsch.
Also ich stand da auch wirklich in diesen Reihen in der Bundesregierung und die Frauen sahen aus wie Männer.
Ja.
Also ich habe das nicht verstanden damals. Es war für mich super, super schwer, das zu verstehen, weil ich habe ja parallel immer nur in der Beauty-Branche gearbeitet. Ich habe für Douglas gearbeitet, ja. Ich habe neben dem Abitur immer gearbeitet und ich kannte das nicht. Und es war so irgendwie so für mich so, das waren so wirklich Breaks, die bei mir ganz, ganz viel gemacht haben.
Ja, kann ich gut verstehen. Ja, ich finde es auch schwierig. Ich habe mich gerade gefragt, glaubst du, dass es da in den nächsten Jahren einen Wandel geben wird? Also einen Wandel dessen, dass man nicht erst irgendwie wahnsinnig erfolgreich ein Business auf die Bühne stellt, um erkannt zu werden, um gewertschätzt zu werden. Weil ich muss da ehrlicherweise auch gerade an dein Muttersein denken. Ich meine, du hast 3 Kinder. Auch Care-Arbeit, also sich um Kinder zu kümmern, ist ja ein Riesenaufwand. Ich habe gerade gestern wieder einen Artikel gelesen. Ich glaube, Frauen leisten im Schnitt irgendwie 6 Stunden mehr Care-Arbeit als Männer. Und das wird nicht finanziert, das wird nicht vergütet. Wir bekommen dafür nicht 1 Cent, geschweige denn wird es gewertschätzt. Es wird immer irgendwie so gesagt, ja, das ist ja so. Frauen müssen das halt machen, das sind ja die Mütter so, ne? Und ich frage mich irgendwie, also, ja, glaubst du an einen Wandel? Glaubst du daran, dass sich das in Zukunft ändern wird und dass wir nicht schon an dem Punkt sein müssen, dass wir sagen können, wir verdienen XY Geld damit jemand anerkennt, wie wertvoll das ist, was du geleistet hast?
Genau deswegen mache ich es. Es ist unfassbar wichtig, dass meine Stories geteilt werden, damit eine Mutter da draußen mit 3 Kindern weiß, ich könnte auch mit den 3 Kindern auf dem Schoß eigentlich brainstormen und ich könnte das auch, ich arbeite nicht Vollzeit. Ich bin einmal die Woche 4 Stunden im Büro. Und das glaubt mir keiner. Das hat mir auch Monique Höll, die ja dieses Jahr bei uns dann sich investiert hat, beteiligt hat, das hat sie mir auch nicht geglaubt, bis sie dann geguckt hat und gesagt hat, okay, you don't work that hard, you work really smart. Und das Problem, von dem du sprichst, das wird keiner von heute auf morgen kommen und ändern. Wann ändern wir das? Wenn Frauen sichtbar werden mit ihren Geschichten, viel mehr Frauen sich trauen. Absolut. Und dadurch wird sich dieses Movement, das System können wir nicht ändern. Wir können nur uns verändern und wir können nur sichtbar werden. Ich kann dir noch eine richtig geile Story dazu erzählen. Ich habe damals für die Bundesregierung gearbeitet und ich war Chefsekretärin im Bundesministerium, in Ministerbüros, bei Bundesministerinnen, Bundesministern, Stabschefs, bis ich Mutter wurde. Dann war ich Mom. Und zu dem Zeitpunkt war ich mit meinem Kind alleine. Mein Mann hat viel im Ausland gearbeitet. Ich konnte mein Kind nicht zeitig zur Kita bringen und abholen. Da waren Mütter im Ministerium, die haben ihr Kind um 6.30 Uhr abgegeben in den Frühdienst und um 18 Uhr abgeholt, weil die eine Stunde entfernt im Osten gewohnt haben. Mhm. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie soll das funktionieren? Also ich habe vielleicht meine Mutter ist schwerbehindert, also sie ist mittlerweile gehbehindert, die könnte 2-mal die Woche das Kind abholen, aber wie soll ich das dann hinkriegen? Ich habe keine Unterstützung. Ich muss also auf Teilzeit runter. So, das ist ja das System, drängt mich dann in Teilzeit runterzugehen. Gut, aber wie schaffe ich das in Vollzeit? Das war alles noch vor der Pandemie. Alles vor der Pandemie. Da gab es noch kein Homeoffice, von zu Hause arbeiten, war absolutes No-Go. Seitens der Bundesregierung sowieso Präsenzpflicht, das geht gar nicht. Und dann bin ich zu meinem Vorgesetzten gegangen und ich habe mich einfach mal getraut. Ich habe dann einfach gesagt so, Herr Krake, schauen Sie, bitte, es ist so, ich schaffe es nicht, aber ich bin angewiesen auf diese Vollzeitstelle. Also ich brauche das. Ja, ich habe ja schon einen Nebenjob nebenbei. Mhm. Ich habe schon einen Nebenjob, um mir den Lebensunterhalt finanzieren zu können. Das ist ja, ich bin kein Einzelfall. Das ist super normal.
Ja.
Wie ist es denn nicht möglich, dass ich, damals gab es, das hieß Telearbeit, also Homeoffice hieß damals Telearbeit, das hat keiner gemacht. Da habe ich ihn gefragt, habe gesagt, Ich habe gehört, es gibt das Modell, das nennt sich Telearbeit. Das wird so für den einen oder anderen angeboten. Ist es nicht möglich, dass ich um 6 Uhr schon anfange, bis 8 Uhr die ganzen Mails fertig habe? Sie kommen ja sowieso erst um 9, weil die Kita meiner Tochter damals super schwer, Kita-Platz zu finden, die fängt erst um 9 an. Um 8.45 Uhr kann ich das Kind abgeben. Und dann würde ich es schaffen, innerhalb von 20 Minuten im Ministerium zu sein. Und er hat mich angeguckt, meinte, habe ich gesagt, weil dann würde ich ja auf meine Zeiten vom Vollzeit kommen und könnte um 15 Uhr losgehen, um sie um 16 Uhr abzuholen. Sondern ist das Kind natürlich ganz normal 7 Stunden in der Kita, was ich auch schon viel finde. Aber danach würde ich es mit dem Verkehr, das würde alles nicht schaffen. Das Kind würde um 18 Uhr abgeholt werden. So. Und ich habe es einfach nicht, ich habe es nicht gebacken gekriegt als Mutter. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und ich dachte, Gott, du bist schon in einem Ministerium, du hast schon diese Stelle bekommen, dann musst du jetzt diese Stelle aufgeben. Wie schaffst du das? Und mein Chef hat mich angeguckt und ich bin einer der wenigen gewesen, also dieser Ausbildungsplatz damals wurde ausgebildet nur für Frauen im Vorzimmerkraft. Das ist ganz, ganz selten. Den Ausbildungsplatz gibt es mittlerweile gar nicht. Das heißt, ich weiß die Präsenzplätze. Ich weiß, das Bundesinnenministerium ist da super, super streng gewesen. Anyways, er hat mich angeguckt, er meinte, ich unterstütze das. Ich mache das. Er ist auch Papa. Oh. Er ist auch Papa von 2 Kindern. Nice. Und das Bundesentwicklungsministerium ist sowieso ein Ministerium gewesen, da so viel Diversität war, so viel mit, ich bin wirklich, es war die schönste Zeit in meinem Leben. Dann hat er gesagt, weißt du was, ich supporte das. Und ich dachte so, ja, ich supporte das. Ich gebe das jetzt durch. Dann haben wir es durchgegeben. Es ging wirklich so hin und der Bundesinnenministerium sagt, ja, nee, das können wir nicht machen. Dann wollen ja alle Vorzimmerkräfte, das ist, herrscht eine Präsenzpflicht. Was für eine Präsenzpflicht soll um 6 Uhr morgens denn herrschen? Warum sind wir denn so? Ich habe gesagt, ich verspreche Ihnen, ich werde so krasses abarbeiten, ich werde so, wir haben es durchgeboxt. Ganze Ministerium hat mich gehatet. Cool. Alle anderen Vorzimmerkräfte waren, ah ja, jetzt darf sie das auf einmal. Ja, und ich dachte so, ich bin ja trotzdem von 9 bis 15 Uhr hier. Ich bin ja hier, ich mache es anders. Ich habe das so geil gemeistert. Ich habe mehr geschafft. Und das war noch alles vor der Pandemie. Und ich denke mir so, und wie schwer war das jetzt, der Frau, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen? Wie schwer war das jetzt?
Ey, das ist crazy. Und auf der anderen Seite frage ich mich aber gerade, hat das mental, körperlich was mit dir gemacht? Weil was für ein harter Struggle, ne? Du bist alleine, du hast Kinder, du musst alles irgendwie vor 9 managen. Also ich will nochmal kurz einschieben, ich habe nur ein Kind. So, ne? Weil ich finde diesen Morgenstruggle gerade am heftigsten. Das ist das, was mich am meisten stresst. Und ich bin so dankbar, dass mein Mann hier ist und das jeden Morgen übernimmt, weil ich das nicht hinkriegen würde mit all dem, was ich morgens auch immer schon vor 9 Uhr mache. Deswegen, also mal so eine Frage, hast du das Gefühl, dass diese Jahre irgendwie an dir gezerrt haben?
Extrem. Ich bin aber privilegiert. Ich sag's nochmal. Ich bin privilegiert. Ich habe eine Mama hier, ich habe einen Papa hier, ich habe eine Schwester hier, ich habe einen Bruder hier, auf die ich zurückgreifen kann.
Okay.
Ich bin mega privilegiert super. Und das will ich mir selber auch immer sagen. Da sind Mütter, die stemmen das Zehnfache. Die sind nicht gesehen, die werden nicht gesehen, die werden nicht gehört und die haben keine Stimme. Die ackern sich einen ab. Ja. Wer bin ich neben denen, denke ich mir dann jedes Mal. Und trotzdem habe ich aber ein Movement gemacht. Ich habe dann einfach nur gedacht, ja, okay, bis heute hat es anscheinend keiner versucht. Ich versuche es jetzt einfach. Ich erkläre es denen. Ich werde denen sagen, wenn die Regierung hier sagt, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist wichtig, dann lass uns doch jetzt den ersten Step dazu machen. Weil davor habe ich ja im Bundesfamilienministerium gearbeitet und die waren so richtig Vorreiter, was das anging. Die haben so richtig krasse Sachen durchgezogen, wo du als Mama dich einfach so wirklich, das war so wirklich, ich dachte so, oh, also wir haben so richtig ein Movement und ich dachte so, nee Leute, das können wir jetzt anders machen. Nur weil es bis jetzt heute keiner angegangen ist, heißt es nicht, dass wir es nicht verändern können. Es war ein Mini-Mini-Schritt. Ich hoffe, dass heute da immer noch Frauen sind, die das machen können. Und wenn nicht, sind sie wahrscheinlich sauer, dass ich sie erwähnt habe. Aber für mich wäre es nicht anders umsetzbar. Ich müsste dann die Stelle aufgeben oder in Teilzeit gehen.
Ja, und wundervoll. Und auch da wieder, ne, wird wieder deutlich, wie mutig du warst. Weil dazu gehört natürlich auch extrem viel Mut, diesen Schritt zu gehen, seinen Übergeordneten, also seinen Vorgesetzten quasi anzusprechen und danach zu fragen und das dann irgendwie auch mit durchzuboxen und zu halten, ne? Weil die Antwort hätte auch Nein sein können. Und wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre.
Ja, aber so, ich habe wirklich den, ich will ihm Credits geben, der beste Vorgesetzte ever, Michael Krake. Mittlerweile arbeitet er für die Weltbank und dieser Mann ist einfach, der weiß es wahrscheinlich gar nicht, was er mir damit für einen Gefallen getan hat.
Oh, das ist schön. Dilan, du hast tatsächlich eben gerade vor der Geschichte, glaube ich, über Sichtbarkeit gesprochen, ne? Für was möchtest du denn sichtbar oder erkannt werden und wieso?
Genau das, was du gesagt hast, für den Mut, Dinge anders zu machen. Ja, ja. Für das Dranbleiben auch, ja. Ich wünsche mir, dass Frauen durch meine Geschichte auch wirklich sich trauen, Ideen umzusetzen. Also auch wenn sie halt jetzt keine Investoren kennen oder mit drei Kindern halt, wie vorhin gesagt, schon auf dem Schoß brainstormen müssen. Ich will ihnen schon zeigen, dass das geht. Es ist halt okay, wenn es am Anfang auch nicht perfekt aussieht, so, ja. Aber ich will meinen zwei Töchtern irgendwas zeigen. Ich will ihnen sagen, alles ist möglich. Und die 17-jährige Dilan, die hätte sich gerne ein solches Vorbild gewünscht. Ich habe keine reichen Eltern, ich komme aus sozial sehr schwachen Verhältnissen. Aber ich habe es irgendwo geschafft. Mhm. Also auch nicht, weil ich besser bin, sondern einfach nur, weil ich nicht aufgegeben habe.
Ja, 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 genau darum geht es. Wie oft hattest du denn oder hast du vielleicht auch im Leben das Gefühl, dich doppelt beweisen zu müssen? Einmal eben als Frau und auch vielleicht Mutter und einmal auch als Mensch mit Migrationshintergrund. Ja,
genau beides, ne? Im Doppelpack. Also einfach zu oft. Ich wurde halt oft gefragt, ob ich wirklich die Gründerin bin. Und auch so, wer macht denn eigentlich bei euch das Performance-Marketing? So, wer ist denn eigentlich euer VC? Weil die können sich das dann immer nicht vorstellen. Und wenn du sichtbar wirst, wirst du halt extrem geprüft. Und du hast dann auch gelernt, so einfach doppelt zu deliveren. Du entwickelst dann diese doppelte Resilienz so. Damals hat die fünfte Bank sich überhaupt erst meine Zahlen angeschaut. So eine Beraterin bei der IBB damals hat zum Beispiel zu mir gesagt, mir juckt's in den Fingern, als ich ihren Businessplan gelesen habe, ja. Es hat mir richtig in den Fingern gejuckt. Ich wollte dieses Produkt sofort nutzen, hat die Frau zu mir gesagt. Endlich mal eine Frau, die nicht Tech vorstellt, sondern wirklich so eine Kategorie, die auch uns alle anspricht. Und dafür musste ich mich aber erstmal richtig durchkämpfen. Du hast ganz oft so in Calls, wenn du so mit wenn es um KPIs geht, so Typen, die dann ist so, also die dann so, ja, die CACs, also das heißt ja Customer Acquisition Cost, und dann wollen sie das dir so erklären, und dann sagst du so, ja, genau, weiß ich, und die sind bei uns bei so und so viel Euro. Und dann kommst du dann halt so mit Know-how und die dann so, oh, okay, so, oder immer dieses, ja, der Vertrag wäre jetzt aber auf Englisch, und dann sage ich immer, ja, okay, soll ich ihn dir auf Deutsch übersetzen? Also, was meinst du jetzt? Ja, habe ich nicht verstanden. Auch jedes Mal dieses, ich spreche aber gut Deutsch. Ja, danke, Sie auch. Also, du lernst halt wirklich damit, es war hoch und runter, hoch und runter.
Ja, ja. Ja, es ist geil. Ich finde diese Beispiele so herrlich. Ich lache da drüber.
Ich finde es lustig. Ich bin auch bekannt für meinen Humor. Ja, ich will das Ganze humorvoll bepacken. So einer, ja, wir haben diese Probleme, jetzt drüber lachen, aber jetzt bitte mal damit aufhören.
Ja, genau. Ja, aber das ist der Punkt, ne? Also genau deswegen, wir lachen, weil wir es immer wieder hören und weil es halt einfach wirklich so normal ist, dass man sich irgendwie einfach nur in den Kopf fassen kann und sagen kann, Leute, ist das euer Ernst? Ja. Wahnsinn. Wann hast du denn beschlossen, da nicht mehr mitzuspielen? Also dieses ganze System, diese Unterdrückung auf eine gewisse Art und Weise, da nicht mehr mitzuspielen und da auszubrechen?
Ja, man spielt da irgendwo immer noch mit, ne? Aber als ich damals halt, also wie ich schnell gegründet habe, ich war im Nagelstudio mit dem Kinderwagen, ich saß da und die Blicke waren so sofort so, wieso macht sie sich jetzt die Nägel, dann ist sie ja auch noch mit Kind und so. Also so, als Mutter sollst du jetzt funktionieren, aber du darfst nichts genießen, so. Ich wollte mir ein bisschen Me-Time gönnen und wurde dafür einfach mit den Blicken verurteilt. So. Das habe ich gemerkt und für mich war ganz klar, so wird mein Kind nicht groß. Dieses Kind habe ich vor ein paar Monaten auf die Welt gebracht und das wird sie nicht erleben. Ich kann nicht darauf warten, dass sich das System sofort verändert, ja? Ich muss es halt dann in dem Moment selbst ändern. So, und das habe ich dann getan. Und da war für mich der Point, wo ich gesagt habe, ich spiele nicht mehr mit, nur weil es jetzt die ganze Zeit so geht. Ich versuche überall einen Impact mit reinzubringen. Ob es jetzt ist, meinen Vorgesetzten zu fragen, ob ich mal Telearbeit machen kann. Ob es jetzt ist, keine Ahnung, was umzusetzen. Ich versuche, meinen Impact mit reinzubringen.
Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, was mich so hat aufhören lassen. Und zwar hast du gerade über Allyship gesprochen oder übers Verbündetsein, also versteckt, weil du gerade gesagt hast, und da muss ich tatsächlich nochmal drauf zurückkommen, du bist in einen Laden gegangen, um dir Me-Time zu gönnen und da hast du ganz viele negative Blicke auf dich gezogen, ne? Was wahrscheinlich überwiegend Frauen waren, weil überwiegend Frauen ja in solche Läden gehen. Was hättest du dir da eigentlich gewünscht? Weil ich finde das so krass, dass gerade in der heutigen Zeit, wo wir immer noch nicht gleichgestellt sind, wo Frauen immer noch belächelt werden, wenn sie ein Unternehmen groß machen und hochziehen, Frauen mit irgendwie Disrespekt entgegnen. Anstatt einfach zu pushen, anstatt zu sagen, ey, geil, dass sie das macht, geil, dass sie die Eier hat, jetzt mal ganz platt gesagt, in ein Nagelstudio zu gehen, sich Me-Time zu gönnen, weil das wichtig und richtig ist und das zu tun, was auch ihr gut tut, weil sie dann die beste Version ihrer Mutter, also ne, ihres Mutterseins ist. Was hättest du dir da gewünscht zum Thema Verbündetsein? Hättest du dir da Frauen gewünscht, die das pushen und die irgendwie an deiner Seite stehen? Was hat das mit dir gemacht?
Also erstmal nehme ich diesen Frauen auch nicht übel, weil sie kennen es nicht anders. Ja, wir haben das Bedürfnis in dieser Gesellschaft immer der anderen Person zu sagen, was sie besser machen muss. Wir müssen immer sagen, was sie besser machen muss, weil sie denkt ja in dem Moment, ich klaue ja die Zeit von meinem Kind gerade. Ich glaube, und dann will ich eigentlich sagen, it's not your business. Also das ist auch etwas ganz wichtig, it's not your business, kümmert man sich erstmal um dich selbst, Schatz. Ja, um deine Maniküre.
Ja.
Und dann kannst du dich über meine, dann kannst du dich über meine aufregen.
Geil.
So. Ich hätte mir, also, was hätte ich mir in dem Moment gewünscht, dass mich irgendeine Frau anlächelt und ich mich gut fühle. Und das ist aber das, was ich mache. Ich bringe meiner Tochter auch bei, wenn wir draußen laufen, habe ich manchmal gemerkt, so, die gucken sich ja dann immer so an, die Elfjährigen, so, ganz komisch, so. Also es ist ja so, da ist ja so ein ganz neuer Movement. Bei den Elfjährigen sind ja schon 16-Jährige.
Ja, ja, genau.
Die muss ja sich dann immer so mit konkurrierenden Blicken anzusehen. Und ich habe meiner Tochter dann gesagt, ich habe mal beobachtet ein, zwei Mal, habe gesagt so in der Mall, ey, Delin, lach sie doch mal einfach an. Und sie so, wie, ich so, lächel doch mal. Und dann war sie so voll irritiert und beim Laufen, wir laufen und dann fingen sie an, so jeden anzulächeln, aber so richtig übertrieben. Und ich habe gemerkt, dass die Gegenseite irritiert war, weggeguckt hat, sie angeguckt hat und gelächelt hat. Und ich so, Schatz, du kannst es verändern. Du musst es nicht annehmen. Und wenn ich jetzt irgendwo hingehe und eine Mutter sehe mit schreiendem Baby, dann gucke ich sie an, lächle, zwinker kurz mit den Äuglein und dann gucke ich weg.
Wunderbar.
Da guckst du nicht mehr hin, du guckst dann weg. Sie hat sich gesehen gefühlt. Du hast ihr gezeigt, ich weiß, wie es dir geht. Es ist alles in Ordnung. Und diese Frau wird den Tag rocken damit. Ich kann mich nicht mehr darüber aufregen, was bei mir schiefgelaufen ist. Was kann ich jetzt, wenn ich aus diesem Laden rauskomme, besser machen?
Ja, das ist so krass auf den Punkt gebracht. Mega, mega schön, wirklich. Ich finde, das ist so, das ist quasi eigentlich Nächstenliebe im besten Sinne, geben und nehmen, ne? Also du gibst was, du bekommst was. So funktioniert das. Das ist Karma, das ist die Welt, das ist wie Gesellschaft funktioniert oder funktionieren sollte.
Ja, weil du wartest immer, dass sich was ändert und ich habe keinen Bock mehr. Es wird nicht besser, Leute. Es wird schlechter. Wir müssen alle zusammen irgendwo anfangen.
Genau, richtig. Jetzt hast du drei Kinder. Du hast ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Du bist Frau mit Migrationshintergrund. Was nervt dich mehr, Dilan? Die Romantisierung deines Hustles oder das Mitleid dafür?
Das Mitleid. Ja, das Mitleid ärgert mich extrem, weil ich will wirklich so keine Bewunderung dafür haben, dass ich ich will keine Bewunderung dafür haben, dass ich durchgehalten habe, so, sondern ich will wirklich Respekt haben für das, was ich geschafft habe, obwohl uns ich arbeite wirklich sehr, sehr smart. Und nur deswegen funktioniert es auch so. Ich will kein Role Model sein, weil ich jetzt trotz allem etwas immer geschafft habe, sondern wegen meiner Geschichte. Ich will denen zeigen, so, es ist egal, wer du bist, sondern wichtig ist, was du gerade gegründet hast.
Oder wieso glaubst du, ist Mitleid immer noch bei vielen so im Kopf verankert? Also glaubst du, das ist ein Mechanismus oder glaubst du, die denken das wirklich? Oder glaubst du, die wissen es nicht besser? Was ist da so der Grund?
Ich weiß nicht, ob es so Mitleid ist. Ich glaube, was die Gesellschaft sehr gerne macht, ist, Kinder und Familien mit Aufwand zu verbinden. Ganz, ganz cool ist Stella Maria Sorg, die liebe ich auch super, super gerne, Gründerin von Mersorg. Die hat mir einmal gesagt, sie hat ein Kind und dann hat sie so überlegt, zweites Kind. Und sie meinte, Mann, Dilan, bei dir ist das immer so, du hast ein zweites Kind und bei dir sieht das immer so aus, als ob du das alles gerne machst. Und sie meinte immer, wenn andere von ihren Kindern sprechen oder von Kinder haben, zweites Kind, sprechen die immer so mit, es ist alles vorbei, es ist alles anstrengend und blabla. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, ja, sie hat recht. Ja, sie hat recht. Das macht das und deswegen entsteht ja dieser Mitleid da draus. Die Leute. Aber dann habe ich gesagt, weißt du was, Stella? Ich bin sehr gerne Mutter. Und ich der Move, der in meinem Kopf stattgefunden hat, als ich mir gesagt habe, ey Dilan, dein Alltag ist deren Kindheit. Punkt.
Ja.
Punkt. Ja. Und das gestaltest du jetzt fucking so schön, wie es geht. Und du genießt es jetzt einfach. Du kannst doch nicht verändern, dass du jetzt Mutter geworden bist. Deine Kinder sind da. Was machst du jetzt, um so schön und angenehmer gestalten? So, und ich spreche von Mama sein, nicht als wenn es voll anstrengend ist. So, ich stehe dann morgens da, ich bin seit 4 Uhr morgens wach. Siehst du meine Augenringe? Nein. Ich habe den krassesten Concealer ever. Ich sorge dafür, dass das Ganze einfach auch für die Leute um mich herum und für mich besser gestaltet wird, ja? Und das ich muss schön. Nicht immer alles schlecht. Immer dieses Negative. Das ist es wieder, wovon ich rede. Ich habe keine Lust mehr, in diesem System so weiterzumachen. Alles schlecht, alles negativ, alles ist so. Ja, das wissen wir. Wir wissen das. Ja. Lass uns doch mal, und deswegen mache ich daraus nicht mehr Mitleid, sondern wenn ich sehe, die Leute sagen, ey krass, wie machst du das mit 3 Kindern? Das ist so anstrengend. Und dann denke ich mir wirklich, ob ich jetzt ein Kind habe oder 3 Kinder habe. Oder ob ich gar kein Kind habe und einen Mann habe, der wie so ein Kind ist. Der geht es wahrscheinlich noch schlimmer als mir am Ende des Tages.
Nee, du bringst es total auf den Punkt. Und ich glaube, du machst das genau richtig, ne? Weil, wie sagt man so schön, so Law of Attraction, man zieht das an, was man irgendwie selber auch ist, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und das machst du dadurch einfach total, ne? Und ich glaube auch, dass wir echt den Fokus auf mehr Positives legen dürfen. Jetzt würde ich ganz gerne noch ein kleines Gedankenspiel mit dir zum Ende wagen. Wir sind nämlich jetzt fast am Ende, Dilan. Und ich möchte dir noch eine Frage stellen. Und zwar, wenn du morgen 10 Millionen Funding bekommen würdest, würdest du damit das System verändern oder einfach nur in Ruhe skalieren?
Also das System kann ich mit diesen 10 Millionen nicht verändern. Das haben ja die Politiker uns schon gezeigt, dass es funktioniert mit Geld. Da zitiere ich gerne Hoda Kotb, die gesagt hat, become so powerful that you have a voice to use. Ich würde sehr gerne mit dem Geld skalieren, dass ich eine Stimme bekomme, die Stimme nutzen möchte für gesellschaftliche Themen. Ich würde mit der Skalierung, mit dem einen Teil skalieren, aber bei einem 10 Millionen Euro Funding würde ich auch Räume schaffen für andere Frauen, für andere Gründerinnen. Und ich würde gerne, ich würde es gerne besser machen, damit es Frauen, die Ideen haben, weil ich weiß ja heute, was ich für einen Preis bezahlt habe. Ich habe einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt. Und ich würde gerne das den Frauen einfacher machen, die Ideen haben und einen Raum für die schaffen, die dann mit mir gemeinsam das System verändern können.
Wunderbar. Dilan, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich bin wirklich extrem inspiriert von deiner Geschichte. Und was ich aber noch viel schöner finde, ist, dass du nicht nur erfolgreich bist und das unglaublich verdient hast, sondern dass du dabei bodenständig bist, dass du herzlich bist und dass du unglaublich humorvoll bist. Also ich habe selten so wirklich so fachlich richtige, aber auch humorvolle Gespräche. Das hat mich total gefreut. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch schon, die Folge zu hören. Danke. Ciao, ciao.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.